Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Herzlich willkommen, Massimo Majo ist hier. Es gibt ja so manche Gesetze, da staunt man immer wieder, wie jung die sind. In Großbritannien zum Beispiel, da war es noch bis vor 20 Jahren verboten, an Schulen positiv über Homosexualität zu sprechen. Es gab da den Paragraphen Section 28, der wurde 1988 von der Thatcher-Regierung erlassen und der hat es unter Strafe gestellt, zum Beispiel an Schulen oder in Gemeinden Werbung für Homosexualität zu machen. So hieß es offiziell. Und das hat im Alltag dann eben dazu geführt, dass zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer das Thema Homosexualität einfach gemieden haben, statt offen zu sprechen und aufzuklären. Vor genau 20 Jahren, 2003, wurde dieser Paragraph dann gestrichen in Großbritannien. Und jetzt zum Jahrestag gibt es in London ein Musical dazu. Ein Musical über die Geschichte eines Paragraphen. Robert Rothiffer ist in London, hat sich die Show angeschaut. Ich habe mit ihm gesprochen und habe ihn erstmal nach dem Titel von diesem Musical gefragt. Das heißt nämlich After the Act. Und das ist schon ein mehrdeutiges Sprachspiel, oder?
Ja, genau, also ein mehrfaches. Einerseits heißt After the Act natürlich also nach dem Sex, also nach dem Geschlechtsakt. Und andererseits ist ja ein Act aber auch ein Gesetzesbeschluss. Und After the Act ist in diesem Fall auch ein bisschen so die Selbstdefinition der Gruppe dahinter, Breach Theater, die das ausgeheckt hat. Also diese vier DarstellerInnen und zwei MusikerInnen, die man auf der Bühne sieht, die sind allesamt zu jung, um sich an diese Auseinandersetzungen rund um die Einführung der Section 28 jetzt zu erinnern, aber sie sind andererseits after the act, also unter dieser Section 28 alle aufgewachsen. Also sie wurden in Schulen unterrichtet, wo das Lehrpersonal, wie Sie gerade gesagt haben, im Sexualkundeunterricht, also auch im Umgang mit psychischen Problemen der Schülerinnen und Schüler zum Beispiel, gar nicht über Homosexualität sprechen durfte. Also ich habe nach dem Stück dann mit einer der DarstellerInnen E.M. Williams gesprochen, die mir diesen Aspekt aus ihrer persönlichen Sicht erklärt hat.
Es ist eine sehr interessante Art, Theater zu machen, denn es ist historisch, die Leute kennen die Story, sind sich aber nicht bewusst, wie sehr sie selbst davon betroffen waren. Wir gingen zur Schule, als der Paragraph als Section 28 galt. Wir alle kannten Leute, die schwul oder lesbisch waren, durften aber nicht darüber sprechen. Es gab sehr präsente LGBTQIA+-Persönlichkeiten im Radio und Fernsehen, aber gleichzeitig wurden sie unterdrückt. Man lebte in einer wilden Parallelwelt, als drehte man ein bisschen durch. Das ist, was die Repression der Section 28 mit einem machte.
Das finde ich spannend, dass es ein historischer Stoff ist und dass es natürlich politisch relevant ist und dass man da eigentlich eher vielleicht an so einen ernsten didaktischen Vortrag denkt oder sowas, wenn man sowas behandelt. Aber jetzt ist ein Musical draus geworden. Wie wird das denn inszeniert?
Ja, also alle Texte in diesem Musical sind wörtliche Zitate, also sowohl die gesprochenen als auch die gesungenen. Also einerseits sind sie ein direktes Ergebnis, also Mitschriften von Interviews, die die beiden AutorInnen des Stücks mit Zeitzeugen, Zeitzeuginnen geführt haben, gab es einen Aufruf dazu. Und andererseits kommen sie aus zeitgenössischen Medienberichten, Parlamentsdebatten und so weiter. Also da wird auch darstellerisch viel ironisiert. Und zum Beispiel kommt eine tatsächliche Parteitagsrede von Maggie Thatcher vor, einer der besten Songs des Stücks, wo sich eine der Darstellerinnen so richtig in die Iron Lady verwandelt. Aber ich war vor allem selbst überrascht, was für einen starken emotionalen Gehalt dieses Stück hatte. Also weil eben diese selbsterlebten Stories, zum Beispiel aus dem Schulalltag, sehr nachfühlbar machen, wie sich eben diese Diskriminierung angefühlt hat, wie zum Beispiel Teenager mit der AIDS-Panik auch der 80er und der Todesangst fertig werden mussten, die damit einhergingen. Also in einem der berührendsten Monologe zum Beispiel geht es um die Praxis der sogenannten Konversionstherapie in bestimmten religiösen Communities und es war derart berührend, dass ich eben die Darstellerin E.M. Williams gefragt habe, ob diese schon ziemlich schockierende Schilderung konkret von ihr selbst erlebt war.
Nichts davon sind meine eigenen Worte, aber es ist sehr nah dran. Ich hatte mein Coming-out wegen dieser Unterdrückung erst mit 28. Dazu kam noch meine jamaikanisch-irische Herkunft. Denn leider gibt es viele Länder in der Karibik, wo Homosexualität immer noch illegal ist. Es ist also eine enge Parallele zu meiner eigenen Geschichte, auch was das Aufwachsen mit der Kirche betrifft.
Ja, also da würde ich auch noch hinzufügen, das ist auch eine der interessanten Nebenerkenntnisse, die After the Act liefert, weil wenn man nämlich gewohnt ist, in Sachen LGBTQ-Rechte jetzt auf andere Länder aus dem sogenannten globalen Süden herabzublicken, ist es auch irgendwie durchaus wertvoll und informativ, sich ins Gedächtnis zu rufen, wie Sie gerade vorhin auch gesagt haben, wie kurz es eigentlich her ist, dass ausgerechnet in Großbritannien, ja, wo es so eine sichtbare LGBTQ-Community gibt, im Parlament und in der Öffentlichkeit Schwule und Lesben so ganz offen, geradezu hysterisch homophob als korrumpierender Einfluss auf Kinder dargestellt worden sind. Ja, und die Erinnerung an den Widerstand dagegen, die hat natürlich dann auch ein bisschen was Erhebendes an sich. Also zum Beispiel die dramaturgisch sehr gelungene Darstellung der Euphorie der großen Anti-Section 28-Demo im Februar 1988 in Manchester mit 20.000 Teilnehmenden, einer der größten Demos, die es in Manchester überhaupt gegeben hatte. Also selbst wenn man weiß, dass diese Bewegung in diesem Fall keinen Erfolg hatte, aber der Widerstand gegen die Section 28 hat dann trotzdem, wie das so oft vorkommt, auf paradoxe Art eben auch eine Dynamik gehabt, einen Anlass gegeben, sich zu organisieren.
Und das wurde dann besonders emotional inszeniert, wenn ich Sie richtig verstehe. Hatten Sie dann den Eindruck, dass das Stück vielleicht allgemein die 80er damals so ein bisschen romantisiert, als besonders kämpferisch oder so gegen die damaligen Verhältnisse?
Ja, das stimmt. Also so jetzt im Vergleich zu jetzt, wo sozusagen alles anerkannt ist und man irgendwie so das Gefühl hat, offene Türen einzulaufen oder einzurennen oder auch nicht. Also ein bisschen revolutionäre Nostalgie ist schon dabei, wie das ja bei progressiven und emanzipatorischen Bewegungen auch immer wieder der Fall ist. Also das Glorifizieren der Anfänge der Heldenhaften, das hat schon eine magnetisierende Wirkung und ist auch richtig so, finde ich. Aber ich glaube, vor allem, dass es eine andere Sicht auf die 80er wirft, als die, die uns jetzt schon seit Jahren dieses 80s Revivals, das ja nie aufhört, präsentiert wird. Also so große Schulterpölster, Dauerwellen, Hosenträger und so weiter, alles ist Neon und Glitzer. Also so wie ich mich selbst jetzt als Tourist und Teenager an die 80er in Großbritannien damals erinnere, wie ich sie erlebt habe, war diese Zeit tatsächlich schon faszinierend, aber auf eine für mich ganz andere Art, die hier schon zur Geltung kommt, weil dieses Land eben einerseits konservativ regiert war, andererseits eben gerade dadurch eine sehr attraktive so Widerstandsenergie in der Jugend spürbar wurde. Also es gab einen ganz starken Generationenwiderspruch und der kommt uns ja heutzutage auch wieder nicht fremd vor. Und da gibt es zum Beispiel eine Stelle gegen Ende des Musicals, wo auch ganz klar jetzt eine Beziehung Parallele hergestellt wird zwischen der damaligen Gay and Lesbian Liberation und den heutigen, auch sehr hitzigen Debatten, beziehungsweise auch der Panik rund um Transgender-Identitäten. Also Ian Williams selbst, non-binär, hat mir das nach dem Stück dann auch bestätigt.
I think there's a lot of young queers and young gay and lesbians that don't know this story in their 20s or younger. And they are
viele junge Queers, Schwule oder Lesben kennen diese Geschichte nicht. Sie glauben, ein Coming-out wäre keine große Sache. Sie erinnern sich nicht an die absolute Stille, die rund um das Thema herrschte. Dazu kam noch die AIDS-Epidemie und die große, damit verbundene Angst. Da gibt es wiederum einige Parallelen zur Transgender-Community von heute. Denn um die herum gibt es auch viele Ängste. Aber so wie beim Glitzer und Glamour der 80er Jahre gilt, es ist erlaubt, solange wir unterhaltsam sind.
Ja, der Stoff hat natürlich viele Bezüge zur Gegenwart und die Bewegung geht natürlich auch immer weiter. Aber bleiben wir mal bei diesem Stichwort, das sie da gerade genannt hat, unterhaltsam. Mhm. Würden Sie denn sagen, insgesamt ist es ein unterhaltsames Musical? Funktioniert es als Stück?
Ja, also ich muss zugeben, als ich im Vorfeld gelesen habe, das Musical sei von Billy Bragg, Meatloaf und Bonnie Tyler inspiriert, hat es nach einer eher bedrohlichen Stilmischung für mich geklungen, aber es funktioniert tatsächlich, also nicht zuletzt, weil auch zum Beispiel die Bösewichte, also wenn ich das so sagen darf, die homophoben Eltern, die sich zusammenrotten, damit die Kinder in der Schule nicht über Homosexualität unterrichtet werden dürfen, also auch die kriegen wirklich gute, mitreißende Songs zu singen. Und die musikalischen Einflüsse, die da zitiert werden, die hört man jetzt nicht zu eindeutig durch. Also es sind schon Sounds der 80er, die Synths der Pet Shop Boys und so hört man durch, aber es ist keine jetzt, es ist jetzt nicht eine dem Thema gerecht umgeschriebene 80s Hit Compilation oder so. Also das ist durchaus originär und ich muss dazu sagen, also das Stück läuft jetzt noch bis Anfang April im New Diorama Theatre in London, falls wer nach London fährt, nahe dem Regent's Park ist das. Aber ich glaube, ich fände ja, es ließe sich, obwohl es jetzt spezifisch britisches Thema ist, durchaus auch exportieren nach Deutschland.
Robert Rothefer aus London über dieses neue Musical After the Act, über die Geschichte des homophoben Paragraphen Section 28, der eben erst vor 20 Jahren, also 2003, gekippt worden ist. Haben wir drüber gesprochen hier im Kompressor-Podcast.